danke. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über das Hacken von Taschenrechnern, insbesondere dem Texas Instruments Endspire. Mein Name ist Fabian und ich bin Maintainer von Endless und der Community, die mit diesem Taschenrechner, wie soll ich sagen, rumarbeitet und rumexperimentiert, was wir da so alles machen können. Bei Taschenrechner denkt ihr vermutlich an sowas wie dieses Teil. Das ist eins der mehr fancy Taschenrechner schon, weil es gibt ja auch welche, da kann man einfach nur Ziffern eingeben, plus minus mal geteilt, ist gleich, fertig. Das Ding hat tatsächlich ein paar mehr Pixel als eine 7-Segment-Anzeige und da kann man tatsächlich auch schon ein bisschen was hacken, wenn man zum Beispiel ein paar YouTube-Videos gesehen hat, wie man da bestimmte Gleichungslösfunktionen zum Beispiel freischalten kann. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um noch mehr komplexe Taschenrechner wie diesen TI-Endspire CX. Was sofort auffällt, es hat zum Beispiel einen riesigen Farbbildschirm mit 320x240 Pixel. Es hat sogar ein Touchpad, womit man einen Mauszeiger steuern kann und klicken kann. Praktisch alle Tasten, die man brauchen kann und noch viel mehr. Man kann ja natürlich auch direkt sehen, es ist kein Querz-Layout. Es ist alphabetisch und es hat bei bestimmten Ländern den Zweck, dass sie bei Prüfung zugelassen werden, nur wenn sie keine Querz-Tastatur oder Querti-Tastatur haben, weil dann würden sie als Computer zählen, nicht mal als Taschenrechner. Ja. Das andere, was man nicht so sieht, ist, es hat tatsächlich einen USB-Anschluss und zwar einen wenig bekannten USB-Mini-AB. Da kann man sowohl USB-Host-Geräte anschließen, man kann also den Taschenrechner an den Laptop anschließen, dann Dateien übertragen. Man kann den Taschenrechner auch an andere Taschenrechner anschließen. Man kann den Taschenrechner aber auch als USB-Host benutzen und zum Beispiel Maus und Tastatur anschließen. Das wird bei den neuen CX2 nativ unterstützt, dann kann man tatsächlich mit Maus und Tastatur auf dem Taschenrechner arbeiten. Ob man das möchte, ist natürlich eine andere Frage, aber das kommt uns natürlich sehr zugute. Ich bin zu diesem Taschenrechner gekommen, als mir in der Schule irgendwann, ich glaube, 8. Klasse angeboten wurde, ja, ab nächstes Jahr kannst du anderen Matheunterricht haben. Da kannst du dann CAS für Computer Algebra System machen, wo man dann ein bisschen kompliziertere Probleme hat, die man nicht mehr einfach so mit der Hand berechnen kann, sondern wirklich Computerhilfe braucht beim Gleichungen lösen. Die Problemaufgaben sind dann natürlich deutlich komplizierter. Man kann nicht mehr direkt sagen, ach, jetzt rechne ich die Aufgabe aus und dann hat man direkt nur eine Gleichung, löst die per Hand und ist fertig. Nein, das ist dann wirklich eine Aufgabe, wo man dann 5 Gleichungen hintereinander lösen muss, die dann auch mehrere Zeilen lang werden können. Da ist der Taschenrechner dann sehr nützlich. Ich fand das tatsächlich sehr interessant, so den Matheunterricht zu haben, wo wir auch gelernt haben, wie wir den Taschenrechner bedienen und auch tatsächlich so Abitur zu schreiben. Das ist so ein Beispiel, was es auch machen kann. Das kann zum Beispiel eine Funktion als 3D-Plot darstellen, auch schön live rotieren. Da sieht man auch den Mauszeiger schön in der Ecke. Und es hat, was mich am meisten fasziniert hat am Anfang, so einen wirklich normal Betriebssystem aussehenden Dateispeichern-Dialog mit Ordnern, allem möglichen. Man kann direkt auf die Knöpfe klicken, man kann Ordner auswählen, Ordner anlegen, man sieht Dateigröße, alles Mögliche. Da habe ich gedacht, das ist echt interessant. Das ist wie eins von diesen Windows CE PDA-Geräten in den frühen 2000ern. Jetzt gab es natürlich auch schon vorher Taschenrechner, auch welche, die man programmieren konnte. Zum Beispiel 1996 kam von Texas Instruments die TI-83-Serie, die später die TI-84-Serie wurde, raus. Und die hatten schon einen relativ leistungsfähigen Z80 drin und tatsächlich eine Menge an Arbeitsspeicher, womit man tatsächlich was machen konnte. Die konnte man tatsächlich offiziell in einer von TI teilweise erfundenen Programmiersprache TI Basic programmieren und damit dann Dinge zeichnen, auf Tastenangaben reagieren. Das war natürlich sehr langsam. Aber ab einer bestimmten Version von dem Taschenrechner haben sie nativ dann erlaubt, dass man mit dem ASM-Befehl tatsächlich komplett in nativ Z80-Code ausführen kann. Und das haben die Leute dann tatsächlich auch genutzt, weil sie konnten dann auch über den praktisch wie so eine Kopfhörerbuchse seriellen Anschluss vom Computer aus Programme übertragen. Da hat sich dann eine riesige Community gebildet und die haben dann sehr interessante Dinge, wie zum Beispiel sowas geschaffen, wie zum Beispiel ein Gameboy-Emulator, wo ich mich immer noch frage, wie funktioniert das? Für Emulation braucht man ein sehr viel mehr leistungsfähiges Gerät als das System, das man emuliert. Und da ist nicht mal der Bildschirm leistungsfähig genug, um mit einem Gameboy praktisch mitzuhalten. Das ist schon, ja. Dann gibt es natürlich auch noch mehr nützliche Dinge wie Shells, die praktisch das Betriebssystem vom Taschenrechner übernehmen und dann tatsächlich die Betriebssystemfunktion selber in einer anderen Art und Weise übernehmen. Dateimanager, Dateien bearbeiten, machen teilweise Dinge schneller als das Betriebssystem. Es gibt auch Eigenentwicklungen, wie das Spiel Blockdude. Das wurde tatsächlich jetzt auch auf andere Plattformen portiert. Das gibt es, glaube ich, auch für PC und auf Steam inzwischen, wurde aber original für diesen Taschenrechner geschrieben. Was es auch gibt, ist Emulation in die andere Richtung. Es ist besonders bei der Entwicklung hilfreich, dass man die Programme nicht immer nur auf dem Taschenrechner testen kann, sondern auch auf dem PC. 2007 kam dann der erste Texas Instruments Inspire raus. Der sieht etwas anders aus als der CX. Besonders die Tasten sind noch merkwürdiger als beim CX. Die sind da jetzt nämlich zwischen den Ziffern und alles Mögliche versteckt und es macht keinen Spaß, so zu tippen. Er war aber trotzdem deutlich leistungsfähiger. Schon der hat jetzt ein 320x240 Pixel Display mit 4 Bits pro Pixel. Man kann Graustufen anzeigen. Aber auch hier war es der Fall, man konnte es erstmal Multi-I Basic programmieren und es war kein ASM oder irgendwas sonst als Programmiersprache da. Das heißt, das meiste von dieser Leistungsfähigkeit konnte man einfach überhaupt nicht benutzen. Und auch USB war nur zum Übertragen von Dokumenten gedacht. Hat man angefangen, sich das einmal genauer anzuschauen, weil man will diese Möglichkeit ja nutzen, tatsächlich nativen Programmcode auszuführen, schauen, was kann man mit dieser Hardware alles machen, weil die ist auch nicht billig. Diese Taschenrechner kosten über 100 Euro. Für die Hardware ist das sehr viel. Natürlich ist der meiste Wert in der Software, aber wenn man die Hardware kauft, will man sie natürlich auch zu dem benutzen, was man möchte. Also hat man auf so Foren wie UnitedDI und Yaronet, wo man sich vorher mit den älteren Taschenrechnern beschäftigt hat, dann mal an diese Taschenrechner herangetraut und dann angefangen, in einem Wiki Informationen über alles Mögliche zu sammeln. Wie zum Beispiel auch das Dateiformat, mit dem die Dokumente verfasst sind und natürlich auch komplett alle Hardware auseinandernehmen. Irgendwann war man dann mit dem Reverse Engineering so weit, dass man die Firmware und die ganze Software emulieren konnte. Da brauchte man den Taschenrechner praktisch nicht mehr und konnte dann, sobald die Software läuft, auf dem Computer ganz bequem weitermachen mit dem Reverse Engineering. Dadurch kriegt man dann mehr Informationen über die Hardware, kann dann auf der Hardware vielleicht wieder Dinge ausprobieren, um dann zu bestätigen, dass die Annahmen stimmen und kann sich so immer weiter hochschaukeln praktisch, bis man dann die Hardware fast komplett versteht. Was insbesondere hilfreich ist, ist, dass man eben mit Emulation einfach debuggen kann. Also man kann das Betriebssystem anhalten beim Bootvorgang, man kann schauen, was ist gerade der Zustand. Wenn man was abschmiert, kann man direkt reinschauen. Auf echter Hardware würde man einfach nur sehen, oh, das Ding hat sich resettet. Macht nicht viel Spaß. In dem Fall gibt es natürlich Crashlogs, wenn man weiß, wie man drankommt und der Taschenrechner crasht, kann man über USB eine ZIP-Datei runterladen, hat man dann einen schönen Stacktrace. Der hilft natürlich auch beim Debuggen. Nachdem man den Emulator dann zum Laufen bekommen hat, hat man sich dann Gedanken gemacht, ja, wir wollen jetzt irgendwie Arbitrary Code Execution auf dem Taschenrechner irgendwie einfacher machen. Und man hat es dann tatsächlich geschafft, über eine USB-Verbindung und bestimmte Pakete senden, Code auf dem Taschenrechner auszuführen. Das war natürlich relativ schwer am Anfang, weil man musste noch nichts über Hardware und Software und musste dann sehr viel Trial and Error betreiben. Das war im Prinzip das erste Bild von Arbitrary Code Execution auf dem Taschenrechner, das einfach nur den Framebuffer überschrieben hat mit einem Kastenbild. Das wurde entwickelt von Olivier Armand, der ist bekannt unter dem Unternehmen Extended, der ist der ursprüngliche Maintainer von Endless, und Jeffrey Anheim, der ist aus der Szene dann ein bisschen schneller schon wieder verschwunden. Extended war noch bis, ich glaube, 2016 praktisch. Da. 2010 wurde dann offiziell die Version 1.0 von Endless released an die Öffentlichkeit und dann konnten die anfangen, ihre Taschenrechner tatsächlich zum vollsten Potenzial auszunutzen. Es gab dann auch neuere Taschenrechnermodelle wie den CX, den ich euch schon gezeigt habe. Da sieht man natürlich den Unterschied vom Tastenlayout. Das gab es auch schon bei dem Touchpad Inspire. Der ist praktisch wie der CX, nur ohne Farbdisplay und taucht noch nur die Hälfte an RAM. Betriebssysteme gibt es auch sehr unterschiedliche für die Reihe. OS 1.0 bis 3.9 gab es nur auf der Classic-Reihe, also Classic, teilweise auch Touchpad. OS 3.0 bis 4.5 nur für den CX, 3.0 bis 3.9 auch auf dem alten noch. Und auf dem CX2 gibt es die 5er und 6er-Reihe, jetzt momentan ein Betriebssystem. Die läuft nicht auf dem CX. Zwischen dem CX und CX2 haben sich äußerlich nicht viel verändert, aber im Prinzip die halben Innereien wurden ausgetauscht. Sogar der Bildschirm ist jetzt nicht mehr 320x240, sondern aus Kostenreduktionsgründen ist es jetzt ein 240x320 Pixel Bildschirm, der aber in Software gedreht wird. Das ist faszinierend, besonders wenn man einen Exploit von CX auf CX2 portiert und die Software wird plötzlich sehr seltsam dargestellt, weil Framebuffer-Format hat sich geändert. Ja, die Ergebnisse vom Hardware-Reverse-Engineering sieht man gut im Wiki. Das ist so eine Beispielseite für die MMMO-Ports. Da ist so eine gesamte Liste von allem, was bekannt ist. Die CPU ist ein vermutlich bekannter, sehr weit verbreiteter ARM926EJS. Der ist tatsächlich unverändert seit dem ersten Inspire. Selbst die 9CX2 benutzen immer noch einen ARM926EJS. Nur die Frequenz hat sich gesteigert. Die Graustufen Taschenrechner und auch eine bestimmte Version für den chinesischen Markt vom CX haben 32 MB RAM und die CX und CX2 haben 64 MB RAM. Da merkt man natürlich, es wird nicht mehr in Kilobyte gerechnet wie in den alten Graustufen Taschenrechnern, dem TI83 zum Beispiel, sondern tatsächlich in Megabyte. Damit kann man wirklich viel machen. Die meisten Peripheriegeräte in dem System on Chip in diesem Taschenrechner sind Standard-Komponenten, wie zum Beispiel ein PL01 Serial, PL111 LCD-Controller, eine Realtime-Clock, SPI, Watchdog, Timer, NAND-Controller. Da gibt es schon viel Information im Internet, das erleichtert es sehr, einen Emulator zu schreiben, damit es läuft. Und Linux stellt tatsächlich auch schon Treiber für die meisten Komponenten da bereit. Die Software basiert auf Nucleus Realtime Operating System von, ich glaube inzwischen ist es Mentor Graphics, die herstellen, und hat im Prinzip dann die Software-Schicht von Texas Instruments obendrauf. Firmware und Updates sind tatsächlich verschlüsselt und signiert. Man kann also nicht einfach Firmware modifizieren mit dem Hex-Editor, sagen, mach mal ein Update und dann läuft das eigene Zeugs drauf. Nein, das ist tatsächlich inzwischen RSA 4096-Bit-mäßig verschlüsselt. Das macht es auch bei der Emulation nicht einfach, weil man muss erstmal an die Firmware entschlüsselt kommen, um die Dinge auszuführen. Selbst die TNS-Dokumente, also wenn man da zum Beispiel jetzt sagt, ich hätte gerne ein neues Dokument, um 1+1 zu berechnen und es speichert, sind verschlüsselt. Das ist auch wieder irgendein Triple DES war es, glaube ich. Triple DES ist Hardware beschleunigt, deswegen sind die Dokumente in Triple DES verschlüsselt und der Triple DES-Schlüssel ist nochmal verschlüsselt mit einem Schlüssel, der in allen TI-Software drin ist. Das heißt, die Verschlüsselung ist jetzt nicht irgendwie dafür da, um tatsächlich zu schützen, dass Leute drankommen, weil jeder, der die Software runterlädt oder den Taschenrechner hat, hat diesen Key und kann die Dokumente öffnen. Es gibt auch die Möglichkeit, die TNS-Dokumente Passwort zu schützen, aber das hat keinen Impact auf die Verschlüsselung, sondern steht dann einfach in der XML-Datei drin, ist das Passwort ist und dann in Base64 verschlüsselt. Das heißt, beim Öffnen wird das Dokument verschlüsselt, entschlüsselt wie jedes andere und dann schaut der, passt das Passwort mit dem, was da drin steht im Klartext. Das heißt, wenn man so ein TNS-Dokument hat, kann man nicht nur rausfinden, was eigentlich drinsteht, obwohl es einen Passwortschutz hat, sondern man kann auch noch das Passwort rausfinden. Das ist intelligent gelöst. Seit der Betriebssystemversion 3 kann man die auch mit Lua programmieren und seit dem Betriebssystem 5.2, das ist CX2-exklusiv, läuft auch MicroPython drauf. Das ist offiziell von Texas Instruments und die haben da jetzt auch noch mehrere Schnittstellen gemacht, dass man mit USB auch noch sowas Arduino-mäßiges ansteuern kann, um dann mit GPIO und anderen Sensoren rumzubasteln. Da seht ihr zum Beispiel auch eine Ausgabe vom Taschenrechner beim Booten. Das ist in dem Fall ein CX2. Der Bootvorgang ist auch wirkt leicht overengineert. Man hat als erstes ein Bootraum, das ist Boot 1. Und dann kam auf den ersten Taschenrechnern direkt der Betriebssystem-Ladecode in Boot 2. Bei den neueren Revisionen haben sie gemerkt, das Bootraum funktioniert nicht mehr mit der neuen Hardware, aber wir wollen da irgendwie nicht ein neues Bootraum benutzen. Also haben sie noch eine Boot 1.5 dazwischen getan. Das heißt, es sind dann 3 Bootloader drin, bevor das OS geladen wird. Haben sie beim CX2 dann umbenannt, das ist nicht mehr Boot 1, Boot 1.5 und Boot 2, sondern Bootrom, Bootloader, OS-Loader und dann das Betriebssystem. Und ja, man sieht tatsächlich beim Booten die verschiedenen Stages vom Booten auf dem Bildschirm. Die ganze Software läuft im Supervisor-Modus, also es ist nicht irgendwie Kernel und User-Space getrennt, sondern wenn man Code ausführen kann, hat man direkt komplette Kontrolle über die Hardware. Inzwischen haben sie ein bisschen Hardening drin, ein Stack Protector ist seit, ich glaube, Betriebssystem 3 drin, mit den älteren habe ich mich nie befasst. Und seit 5 versuchen sie auch bei sowas wie Malloc und Free ein bisschen aufzupassen, dass da nicht vorher schon irgendwas korrupt ist und das dann zu Arbitrary Code Execution führen könnte. Seit dem CX2 versuchen sie auch die Keys zu verstecken, die für das Entschlüsseln der Software auf dem Taschenrechner in der Hardware drin sind. Das hat es nicht einfach gemacht, dass wir tatsächlich den CX2 emulieren konnten, weil wir mussten tatsächlich erst einen Exploit praktisch für die Hardware finden, um die Keys aus dem ROM raus zu extrahieren. Was es auch nicht hat, ist ein No-Execute-Bit in Hardware. Am 926 hatte sowas einfach noch nicht. Da gibt es vielleicht inzwischen Erweiterungen, aber es ist immer noch der alte Kern. Was es aber stattdessen hat, ist ein Instruction- und Data-Cache, die getrennt sind. Wenn man tatsächlich was ausführen möchte, was man vorher in den Datencache geschrieben hat, muss man erst den Datencache lernen, dann den Instruction Cache lernen und dann kann man hinspringen, um sicherzustellen, dass auch wirklich der Code ausgeführt wird, den man hierhin geschrieben hat. Da gibt es dann mehrere Varianten, wie man das umgehen kann. Man kann entweder Daten reinschreiben, warten und dann hinspringen. Das reicht meistens. Aber wenn man keine Möglichkeit hat, dazwischen zu warten, weil der Exploit direkt beim Laden unmittelbar ausgelöst wird, dann muss man irgendwie andere Tricks finden, wie zum Beispiel in eine bestimmte Region im RAM schreiben, die als uncached markiert ist. Der Emulator ist inzwischen ein bisschen gewachsen. Von dem originalen N-Spy Emocode wurde ein bisschen mehr draus mit einer Qt UI obendrauf. Das läuft inzwischen auch im Webbrowser, auf Android, auf iOS, auf Windows. Und es gibt auch einen JIT-Compiler für praktisch alle Varianten, alle relevanten Architekturen gerade. Vielleicht gibt es bald auch noch RISC-V, hoffe ich, dass es mal relevant wird. Dann wird es da vermutlich auch eine JIT für geben. Und damit kann man den Taschenrechner in mehr als nativer Geschwindigkeit auf dem Computer ausführen. Besonders die Android- und iOS-Variante ist tatsächlich inzwischen besser als manche Taschenrechner-Apps, deswegen benutze ich die tatsächlich unironisch und nicht nur zum Entwickeln. Weil Gleichungen lösen ist schon nicht schlecht manchmal. Ja, das ganze Reverse-Engineeren hat natürlich auch dazu geführt, dass andere Leute auch was machen wollen, aber die wollen sich nicht komplett mit allen Details beschäftigen, deswegen gibt es ein SDK. Das SDK hat eine GNU-Toolchain, man hat ganz normal GCC, G++, newlib, libc, die meisten Funktionen sind da. Es wurden ein paar Third-Party-Libs portiert, wie SCL, leider momentan nur Version 1.2, FreeType, Clib. Da gibt es noch ein paar andere Tools, die für N-Spy-spezifische Funktionalität da sind, wie zum Beispiel Luna, das TNS-Dokumente erstellen kann, oder BMP-Util für das proprietäre Bildformat, die benutzen. Jemand hat auch eine Crate erstellt für Rust, dass man tatsächlich mit Rust einfach direkt TNS-Dokumente erstellen kann, auf dem N-Spire schickt, ausführen kann, funktioniert. Dadurch sind die meisten Endless-API-Funktionen schon abgedeckt. Hier sind noch ganz wichtig ist auch, das USB-Protokoll ist auch proprietär und da gibt es nur offizielle Software für Linux und Mac, für Windows und Mac. Wenn man also Linux benutzt, kann man mit dem Taschenrechner überhaupt nicht kommunizieren, man kann nicht mehr Firmware updaten oder sonst was. Das haben wir auch reverse-engineert, da gab es zwei Generationen an Protokollen. Das CX2 hat dann ein neues Protokoll benutzt, was das ältere Protokoll wrappt in einer Schicht, die UDP-artig ist, über USB, warum auch immer. Und das haben wir natürlich dann auch reverse-engineert mit Hilfe der Windows-Software, Packet Capturing, bis wir dann es tatsächlich geschafft haben, unter Linux-Dateien zu versenden. Besonders ich, als ich den CX2 das erste Mal hatte, musste erstmal rausfinden, wie kriege ich Dateien drauf. Und bevor ich überhaupt mich mit der Software beschäftigt habe, musste ich erstmal das Protokoll reverse-engineeren, weil ich wollte nicht Windows zum Entwickeln benutzen. Da habe ich gedacht, nein, mein Stolz sagt mir, ich muss erst das Protokoll reverse-engineeren, bevor ich da irgendwie tiefer gehe. Da gibt es jetzt auch libnspire für, die das Protokoll als lib tatsächlich über libusb einfach API bereitstellen. Da kann man dann sagen, ja, ich hätte gerne die Datei geöffnet, kopiert aufs Dateisystem, ich würde gerne das Betriebssystem updaten, ich würde gerne den Rechner neu starten, ich würde gerne einen Screenshot machen. Da gibt es auch GUI-Software namens Tilp. Das ist sowohl für die alten Taschenrechner mit dem seriellen Port, als auch für die neuen jetzt mit USB. Das hier sind so ein Beispielprojekte von der Community. Zum einen gibt es auch wieder einen Gameboy-Emulator, aber diesmal Gameboy Advance. Jemand hat Quake portiert. Doom gibt es natürlich auch, aber Quake ist noch mal einen Schritt weiter. Minecraft gibt es eine Reimplementierung praktisch, die sehr reduziert ist, aber trotzdem 3D und läuft mit etwa 20 Frames pro Sekunde. Und für Mathematik gibt es auch noch ein eigenes CAS. Da hat ein Mathematikprofessor an einer französischen Uni gesagt, ja, ich habe da mein CAS-System, es wäre doch schön, wenn das auch auf diesem Taschenrechner laufen würde. Und hat dann das drauf portiert und benutzt jetzt Endless. Dadurch kann man noch auf den Taschenrechnern, die nicht Computeralgebra-kompatibel sind, die teureren, die billigeren sind das ja, weil nur die teureren haben auch die Möglichkeit, Gleichung zu lösen, dann damit CAS benutzen. Was dann auch passiert ist, ganz überraschend, an einem der Forben hat sich jemand gemeldet, hey, ich habe hier gerade mal Linux portiert und ich habe serielle Ausgabe. Und ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Unterstützung, damit wir den Rest der Hardware auch noch enablen können. Inzwischen ist das relativ weit und sowohl die Classic-Taschenrechner mit dem Graustufenbildschirm, wo es absolut grauenhaft schwer ist, den Text zu lesen, wenn Linux bootet, als auch CX und CX2 können Linux booten inzwischen. Für Classic und CX ist die Unterstützung tatsächlich Mainline, man braucht so keine Downstream-Patches, man kann direkt sagen, ja, ich hätte gerne einen Kernel mit N-Spire-Treibern und Device-Tree ist auch upstream. Kann man dann direkt booten. User Space ist selber mitzubringen. Was der Kernel gerade noch alles kann, ist seriell, LCD, Tastatur, USB, Host- und Device-Modus, beides. Man kann also sowohl den Taschenrechner an den Laptop zum Beispiel anschließen und dann Netzwerk freigeben, Dateien übertragen, seriellen Port benutzen, als auch den Taschenrechner an einen USB-Hub anschließen und da dann einen WLAN-Stick, Netzwerkkarte, alles Mögliche anschließen. Das geht auch. Es macht nur nicht sehr viel Spaß, es zu benutzen, weil bei 32 oder 64 Megabyte RAM ist der Arbeitsspeicher relativ schnell voll und man will nicht über USB 2.0 Swap anbinden. Ja, der technischere Teil kommt jetzt tatsächlich über die Exploits. Natürlich muss man auf dem Ding erstmal Code zum Laufen kriegen. Was wir momentan haben so im Portfolio sind Installer. Für jedes Betriebssystem braucht man praktisch einen eigenen Installer, weil da auch die ganzen Adressen hardgecodet sind und Texas Instruments natürlich die Bugs, die wir exploiten, versucht zu fixen. Manchmal nicht erfolgreich. Manchmal haben sie dann nur so ein, wenn es dieser bestimmte Wert ist, dann macht da nicht weiter, dann ändern wir den Wert, dann geht's wieder. Hatten wir schon zweimal. Und neben den Installern gibt es auch noch andere Exploits für die Bootchain. Nlaunch kam raus für den Classic zuerst und ein paar Monate später auch für den CX. Das erlaubt tatsächlich, wenn man den Cache-Rechner anschaltet, geht erst Boot 1 und Boot 2 wird dann, kurz bevor es das Betriebssystem lädt, übernommen. Und dann kann man sagen, ah ja, ich möchte stattdessen gerne Linux booten oder ich möchte das Betriebssystem patchen. Was den Vorteil hat, dass man direkt nach dem Anschalten auch Endless installiert hat, weil die meisten Versionen muss man nach jedem Booten das Betriebssystem erneut installieren und beim Reset sind sie weg. Ein paar Jahre später oder ein paar Monate später zu Nlaunch CX kam dann Nboot raus. Das war ein Exploit, der noch früher funktioniert und direkt das Bootrom exploitet hat. Der lief tatsächlich schon, bevor der Bildschirm initialisiert wurde. Man konnte also schon komplette Kontrolle über die Hardware übernehmen mit dem Drücken des Anschalters effektiv. Dadurch wurde es dann auch möglich, Linux wirklich zu dual-booten. Da gab es dann auch ein Programm für, das Nboot benutzt hat, um ein Bootloader-Konfigurationsbildschirm praktisch anzubieten. Das sieht man da vielleicht unten, die Möglichkeiten, die man hat. Da kann man sagen, ja, ich hätte gerne das eine gebootet, ich hätte gerne das andere gebootet, ich hätte gerne Linux oder die Diagnostik-Software drauf oder ich möchte auch gerne resetten, welche Betriebssystemversion gerade installiert ist. Das ist insbesondere dann nützlich, wenn man die Firmware geupdatet hat und dann merkt, im Moment, ich muss nochmal zu anderen zurück und die das nicht erlaubt, weil sie haben Bugs gefixt, dann sagen sie, nein, du kommst nicht mehr zurück auf eine Version, die diesen Bug noch hat, weil wir wollen nicht, dass du Endless installieren kannst. Hier habe ich ein konkretes Beispiel für einen meiner Lieblingsexploits, die wir benutzt haben im Installer für das Betriebssystem 4.4.0. Der Codename dafür ist Evo gleich Milk. Ihr seht gleich warum. Das exploitet im TNS-Dokument, das ja XML beinhaltet, Script-Metadaten-Elemente. Und das ist tatsächlich im Prinzip der gesamte Exploit ohne Shellcode, den ihr da sehen könnt. Erst so ein Teil in Base64 und dann dieser nette Trigger, der einfach nichts anderes sagt als BAP. Wie der genau funktioniert, habe ich mal versucht hier zu erklären. Also das ist ein Script-Metadaten-Element mit einer bestimmten Property. Die ergibt nur dann Sinn, wenn man sie sich in hexadezimal, binär, sonst was anschaut. Und man sieht, ach, es ist nur ein bestimmtes Bit gesetzt. In dem Fall sagt es, der Inhalt von diesem Script-Metadaten-Element ist ein String-Array. Und das ist dann halt eine Liste an Texten. Sie waren auch hier wieder sehr kreativ und das, was ihr da seht, ist eigentlich hexkodiert. Würde man ja meinen, BAA, ja, das ist Hex B, Hex A, Hex A, dreistellig. Stimmt nicht, sie haben nämlich die Ziffern weggelassen. Statt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 benutzen sie einfach A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Keine Ahnung warum, vielleicht Obfuscation, vielleicht schneller, einfacher zu programmieren. Aber ja, dadurch kann man es vielleicht besser aussprechen? Ja. Der Inhalt von diesem Script-Metadaten-Element ist so aufgebaut, dass die ersten drei Hex-Ziffern praktisch sagen, wie viele Elemente in diesem Array drin sind und danach kommen dann jeweils die Länge eines Strings und dann das String selber. Also das, was wir da sehen, sagt, wir haben jetzt einmal einen String mit 4 Zeichen, ASDF, und dann einen String mit 0 Zeichen, weil AAA ist 0, dann noch ein und so weiter, bis wir dann am Ende tatsächlich ein A, B haben, was eigentlich sagt, da kommt noch ein String mit einem Zeichen, aber da kommt nichts mehr. Und das reicht tatsächlich, dass die Taschenrechner-Software dann übernommen werden kann. Weil was sie intern macht ist, sie sieht dieses BAA, denkt 0x100 Einträge brauchen wir für dieses String-Array und fängt dann an, von links nach rechts zu parsen. Der Bug hier benutzt malloc. Das wird gleich sehr relevant werden. Das erste wird dann initialisiert mit ASDF. Das zweite Element ist einfach leer, weil wir haben gesagt, Länge 0. Das dritte, fünfte, sechste und so weiter ist auch leer. Dann plötzlich bei Element 7 kommt es an AAB an und merkt, oh, ich bin am Ende, ich kann nicht weiterlesen. Das heißt, es bricht tatsächlich einfach ab und versucht dann das komplette String-Array wieder freizugeben. Was es dabei macht, ist, es geht alle Elemente durch, von oben bis unten und friert dann erstmal natürlich ASDIF und dann die leeren Strings, bis es dann zu den anderen bis 0x100 Einträgen kommt. Und die sind alle nicht initialisiert. Das heißt, diese Pointer kommen von irgendwoher, mit etwas Glück sind sie null, mit etwas Pech steht da irgendwas drin, was vorher vor 2 Wochen mal jemand irgendwo in den RAM reingeschrieben hat. Das kann man natürlich auch manipulieren, indem man vorher noch mit Base64 einfach viele, viele, viele Pointer im Arbeitsspeicher verteilt und dann eben mit diesem Evo gleich Mölk, was kein gültiges Base64 ist, wieder sagt, ja bitte, bitte einmal Parsen abbrechen, ist doch kein Base64, dann wird dieser Buffer wieder gefreed. Und kaum läuft dann dieses Barb durch, nimmt er diesen Buffer, der gefreed wurde, und versucht, die Pointer, die wir reinschreiben, zu freeen. In dem Fall erhält dieses Base64 einen Pointer, der in den Frame-Buffer zeigt. Und das ist eben relevant, um den Daten- und Instruction-Cache zu übergehen. Da ist dann zum einen drin ein bisschen Manipulation für den Heap, dass dieser Free tatsächlich auch irgendwo in das Betriebssystem reinschreibt, wo wir dann einen Funktionspointer überschreiben können. Und dieser Funktionspointer wird dann beim Schließen des Dokuments tatsächlich ausgeführt. Das ist in dem Fall auch bewusst gewählt, weil so kann man direkt sehen, ach ja, wir können noch ein bisschen Anweisungen anzeigen, wir können da auch noch ein bisschen Deko einbauen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr fancy als einfach nur, man drückt auf ein Dokument und wartet 2 Minuten, während sich eine Uhr langsam bewegt. Das ist einer der sehr schnellen Installer. Man zeigt an, drückt Steuerung W und dann kommt direkt Endless Installed. Und die praktische Erfolgsrate von dem ist, ich glaube, über 90%. Es gibt auch Installer, da muss man praktisch 3 oder 4 Mal probieren, bis die Installation funktioniert. Und das Doofe ist, wenn sie fehlschlägt, muss man den Taschenrechner neu starten und das dauert teilweise Ewigkeiten. Das ist einer der besseren Installer. Ein anderes Beispiel für einen Exploit ist zum Beispiel der für Betriebssystem 3.9. Der war ein bisschen nervig zu benutzen, weil man konnte ihn nicht direkt auf dem Taschenrechner ohne Hilfsmittel ausführen. Man brauchte tatsächlich noch ein USB-Kabel und einen Computer oder anderen USB-Host, um das zu triggern. Der Bug ist diesmal ein klassischer Buffer-Overflow. Sie benutzen nämlich sprintf mit einem String, wo die Länge nicht überprüft wird und nicht snprintf oder überprüfen vorher die Länge. Sie schreiben also in einen globalen Buffer rein und man kann bis auf 0 Bytes reinschreiben, was man möchte. Und das kommt halt irgendwo im RAM und da kann man halt schön weiterschreiben, bis man irgendwelche kritischen Daten erwischt. Und in dem Fall ist es halt ein Funktionspointer, der aufgerufen wird beim Anstecken vom USB-Kabel. Dadurch wurde dann der Code ausgeführt und endless installiert. Hier habe ich noch ein paar Links, falls ihr euch interessiert für die Informationen über diese Taschenrechner, wenn ihr selber so einen Taschenrechner habt und Programme dafür entwickeln wollt, wenn euch einfach generell für die Community interessiert oder für die anderen Taschenrechner auch. Inzwischen gibt es auch einen Discord für Endless speziell, wo wir so ein bisschen diskutieren, ja, was kann man denn alles machen. Momentan ist auch ein bisschen Diskussion darüber, was passiert mit den neuen Betriebssystemversionen, wo momentan die alten Installer nicht mehr funktionieren. Und da habe ich auch noch der Vollständigkeit halber mein GitHub-Profil verlinkt. Und das war es tatsächlich von mir schon. Gibt es irgendwelche Fragen?
Ich frage erstmal nicht, sondern sage schon mal vielen Dank. Ich bin total begeistert. Ich weiß, ja, ich habe gleich noch Fragen, aber ich gucke erstmal in die Runde. Hat jemand Fragen zu diesem Taschenrechner und den Verrückten, die...
Ja. Ich habe auch tatsächlich welche mit, wenn ihr es live sehen wollt. Ich habe Kabel mit, ich habe Taschenrechner mit.
Die Leute sind alle fassungslos, was ihr da baut. Dann frage ich jetzt, muss ich jetzt auf das Fragenmikrofon wechseln oder darf ich das mit... warum?
Warum nicht? Wir sehen Hardware und wir möchten, dass unser Programm drauf läuft.
Das ist eine gute Antwort, gefällt ja, mir.
Doom muss überall laufen natürlich.
Okay, und jetzt das Praktische, eben du hast es schon erwähnt, du nutzt auf Android den Emulator, weil das die bessere Taschenrechner-App damit ist.
Effektiv, ja. Weil der ist etwas klobig, ups, nicht gescheit zugeschraubt, super. Etwas klobig und wie man sieht, kann einem der Akku rausfallen, wenn man es nicht zuschraubt. Das passiert mir bei meinem Handy nicht. Und das ist tatsächlich auch leichter und tatsächlich schneller als der Taschenrechner selber. Die Taschenrechner-App, inzwischen gibt es auch eine offizielle Nspire-App. Die wurde erst nach dem Emulator auf Android rausgebracht. Die kostet, ich glaube, 1 Monat teilweise, dass man es benutzen kann. So, wenn man den Taschenrechner gekauft hat, kann man über Endless dann es auch auf seinem Handy benutzen.
Okay, und jetzt gut, jetzt okay, es gibt die inzwischen als App, aber warum gab es das, weißt du, warum es das vorher noch nicht gab? Gab es auf Android nicht den Bedarf, dass man einen ordentlichen Taschenrechner hat? Also, weil es ist ja eigentlich, liegt ja nahe, ich meine, außer jetzt ja. Die Prüfungssituation, wo man sagt, okay, die Leute sollen ein eigenes Device benutzen.
Ja, das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum die Taschenrechner noch in der Art produziert werden, weil sonst könnte man einfach sagen, ja, Handys sind jetzt in Prüfung zugelassen, wenn du diese App benutzt.
Genau, das hätte ich jetzt gesagt, aber außerhalb kann ich ja einfach eine ordentliche App nehmen. Aber es gibt ja keine, außer man nimmt diesen Emulator. Total schön. Und so im täglichen Leben, wie oft, also was machst du damit mit dem Gerät?
Also momentan tatsächlich weniger, seitdem ich nicht mehr schulisch damit zu tun habe, aber ab und zu habe ich tatsächlich ein paar Gleichungen, weil der kann auch Hexadezimalen sonst was. Wenn ich irgendwas habe, dann kann ich das auch einfach eingeben.
Okay, also das ist wirklich nicht nur, also früher, okay, schulisch benutzt, aber jetzt nicht einfach nur cool darauf rumzufrickeln, sondern es hat wirklich noch eine, du nutzt es.
Ja.
Ja, cooles Ding.
Das Schöne ist auch zum Beispiel, eine der nützlichen Funktionen ist, es kann Einheiten. Wenn man zum Beispiel Ohm und Ampere multipliziert, sagt er direkt, es kommt Volt raus. Und dadurch weiß man dann sofort, ah ja, man hat irgendwas richtig gerechnet, weil die Einheit stimmt am Ergebnis.
Ja, super. Okay, und wer jetzt sagt, ich will da einsteigen, das finde ich total interessant und ich hätte auch gern so ein Gerät, wo sind wir da so preislich?
Preislich, also teilweise findet man die gebraucht deutlich billiger, besonders die älteren. Neu sind das, ich glaube, 120 Euro für die teureren.
Ich weiß nicht, was das ist.
Wäre mit einem Taschenrechner nicht passiert. Kein Audio.
Ah. Gibt es schon Erweiterungen, dass man eine Soundkarte per USB?
Ja, nicht per USB. Würde gehen, aber die haben unten noch einen Dock-Anschluss. Und da habe ich es mal über ein GPIO hinbekommen, über PWM moduliert Audio auszugeben.
Ja, sehr cool.
Gibt's auch auf YouTube.
Okay. So, während wir hier gerade geplaudert haben, gucke ich nochmal in die Runde. Ist jetzt noch, traut sich jetzt noch jemand eine Frage zu stellen? Nein. Die sind alle schüchtern. Dann würde ich sagen, ganz, ganz großen Dank dir.